Du, Andi?
Ja, Thorsten?
Moment, du bist ja gar nicht Andi.
Nee, bin ich auch nicht. Ich bin Martin.
Mensch, und wo ist Andi?
Ja, ich bin auch noch da. Hallo, ich bin wieder da. Hi.
Ja, Mensch, dann sind ja alle da. Ich würde sagen, dann können wir loslegen mit Gebrabbel Rot-Weiß.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei Gebrabbel Rot-Weiß ist wie immer
der Andi. Hallo von mir an alle. Ich freue mich, dass ihr und wir wieder da sind und diese schöne neue Podcast-Folge jetzt gemeinsam starten können. Aber wir sind nicht nur zu zweit, sondern heute mit einem Stargast und das ist...
Ja, das bin ich, Martin. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde und bei euch sein darf.
Ja, sehr gerne. Wie wir es letztes Mal angekündigt hatten, hatte der Andi ja Besseres zu tun, als ins Stadion zu gehen. Etwas, was im Prinzip bei uns schon die gelbe Karte für den Podcast bedeutet. Er fand es wichtiger, auf irgendein Konzert in Hamburg zu gehen. Ich weiß aber nicht mehr, welche Band das war. Deine Freunde oder sowas.
Ja, genau. Deine Freunde, die haben als fettes Brot war Support von deine Freunde. Aber ich möchte wirklich eine Minute nutzen und sagen, ich habe nicht einfach nur gefaulenzt in Hamburg, sondern ich habe zwei relevante Fakten mitgebracht aus dieser Reise, die für euch von Interesse sein könnten. Der erste Fakt ist, im Jahre 1895, und da haben wir schon die Fortuna-Verbindung, wurde in Osnabrück der älteste Turmbahnhof Deutschlands gebaut. Das konnte ich auf der Rückfahrt erkennen. Und außerdem in Dortmund ist das Gleis 16 direkt neben dem Gleis 10. Dann kommt das Gleis 8, dann das Gleis 11 und dann ist Ende. Also ganz komischer Bahnhof. Aber das nur nebenbei als kleine Fun Facts von dieser Reise.
Ja, sehr aufregend. Ich würde aber sagen, wir stellen erstmal, oder vielleicht stellt er sich selber vor, unseren Stargast der Folge einmal vor. Martin, wer bist du?
Ja, ich stelle mich am besten mal selber vor, genau. Das wird sicherlich besser sein. Wie komme ich hier zu euch? Also einmal kennen wir uns jetzt, ja, bestimmt schon 20 Jahre und das ist sicherlich dann die Verbindung zu euch. Was habe ich mit Fortuna zu tun, dass ich in diesem Podcast mitmache? Ja, also mich interessiert die Fortuna jetzt auch schon eine ganze Weile, ist auch schon jetzt echt lang her. Wie kam es dazu? Mich fragte tatsächlich noch zu Schulzeiten mal ein damaliger Schulfreund, ob ich nicht mitkommen möchte zu Fortuna. Und überraschenderweise erlaubten es meine Eltern. Ich war 12, es war das Jahr 1993 und so fand ich mich dann eines Spätsommernachmittages im Block 36 im alten Rheinstadion beim Spiel gegen den Reiter SV wieder und fand es irgendwie dann zu Oberliga-Zeiten schon skurrile Atmosphäre, aber irgendwie ganz cool und bin dann erstmal so ein bisschen dabei geblieben. Aber wie sich das halt so zu Schulzeiten verhält, dann ändern sich Freundschaftskreise und so. Und irgendwie in der zweiten Liga war ich dann noch so mit dabei, ein bisschen Bundesliga. Und dann veränderte sich das aber so, dass ich dann irgendwie auch niemanden mehr hatte, mit dem ich dann ins Stadion gehen konnte. Und dann verlief sich das so ein bisschen mit den aktiven Stadionbesuchen. Ich verfolgte das natürlich weiter per Zeitung etc. Aber tatsächlich als aktiver Stadiongänger ergab sich das erst wieder Mitte der 2000er, das Jahr 2006, glaube ich, nach der WM. Da sprachst du mich doch mal an, Thorsten, ob ich nicht auch wieder Lust hätte, mal zu Fortuna mitzukommen. Und so ergab es sich dann tatsächlich. Und ja, da ergab sich dann auch dann quasi unsere kleine Stadiongänger-Crew, unterbrochen dann durch eine relativ lange Diaspora in Hamburg. Ihr seid ja immer sehr gut vorbereitet. Ich habe mich auch vorbereitet. Tatsächlich verschlug es mich 9 Jahre und 10 Monate nach Hamburg.
Wow, so lange hatte ich es nicht in Erinnerung.
Dann hatte ich einen relativ guten Lauf an St. Pauli Auswärtsspielbesuchen. Auch gerne mit Besuch aus Düsseldorf. Und seit einigen Jahren sind wir wieder in Düsseldorf. Und seitdem sitzen wir da, sage ich mal, in unseren angestammten Plätzen und verfolgen gemeinsam die Heimspiele. Und das ist quasi die Verbindung zur Fortuna und zu euch.
Genau, also man kann sagen, oder nicht nur man kann sagen, sondern ist ein Fakt. Also wir haben unsere Dauerkarten nebeneinander, noch mit ein paar anderen Leuten. Und ja, ich glaube, die Plätze da haben wir jetzt eben auch schon lange. Du hast ja sogar während deiner Zeit in Hamburg dann noch eine Dauerkarte schon wieder in Düsseldorf gehabt und bist für die Heimspiele dann mit dem Zug teilweise einfach an und wieder abgereist an einem Tag. Also das ist auf jeden Fall großes Commitment immer gewesen, was das betrifft. Ja, und warum haben wir dich heute dabei? Aufgrund der Tatsache, dass der Andi eben nicht im Stadion war und das Spiel, ich weiß jetzt gar nicht, ob du es im Real Life gesehen hast oder nur in der Zusammenfassung.
Ne, ich habe es gestern Abend tatsächlich mir angeschaut, nachdem dann die Rückreise einigermaßen erfolgreich gelaufen ist mit einer kleinen Strandung in Bremen und ein paar Verspätungen, die sich daraus ergaben, habe ich aber dann gestern Abend mir die Ruhe genommen und das Spiel mir im Real Life nochmal angeschaut und ich glaube, ich bin zumindest ganz gut vorbereitet für das, was da kommt. Aber ich sag mal, zu allen anderen Themen, die ihr da so erlebt habt, das ist ja mal ein Wahnsinn, was man da alles mitbekommt an so einem Spieltag, da kann ich leider nur im Hintergrund lächeln, ja.
Genau, und da war die Idee halt, dass wir Martin mal mit dazu nehmen, weil er ja auch vor Ort war und all die Abenteuer, die uns widerfahren sind, miterlebt hat, die zahlreichen. Aber bevor wir über das Spiel am Freitag sprechen, wollte ich nochmal ein kurzes Feedback wiedergeben, dass wir zu meiner Echauffierung zum Thema Sweet Caroline erhalten haben. Da wies man uns darauf hin, dass, das ist jetzt echt peinlich, ich habe gerade den Namen der Person vergessen. Auf jeden Fall ich prüfe das. Vielleicht gibt der Andi kurz wieder, während ich das prüfe, was das Feedback war.
Ja, sehr gerne. Wir wurden von einem treuen Hörer darauf hingewiesen, dass die große Freude am Song Sweet Caroline unter anderem daher kommt, dass dieses Lied während des NFL-Spiels in München abgespielt wurde, die Menschen es sich dort nicht nehmen ließen, dieses Lied zu zelebrieren und der Greatest of All Time im NFL-Kontext, Tom Brady, wohl im Nachhinein dann auch darüber sich sehr gefreut hat und sich ja begeistert gezeigt hat, ob des Enthusiasmus des deutschen Publikums nicht nur bei diesem Lied, also das hat wahrscheinlich auch einen Einfluss darauf, ob es der einzige Einfluss ist, warum Menschen dieses Lied singen, vermögen wir nicht zu sagen, aber das ist offenbar einer der Faktoren, die die Begeisterung für dieses Lied auslösen.
Ja, trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung, dass man darf ja das Lied von mir aus gut finden, über Geschmack lässt sich bekanntermaßen nicht streiten, ich finde eben nicht, dass man das im gegnerischen Stadion mitsingen muss, so sehr man da in den Partymodus verfällt. Es war übrigens der Thomas, der uns diese Info geschrieben hat, sein Account D-Town T-Bone. Also vielen Dank für das Feedback im Prinzip die Aufklärung. Ich bin, kurzer Spoiler, ich bin im September in den USA bei einem NFL-Spiel und ich werde mal schauen, inwiefern da vielleicht DJ Ötzi gespielt wird.
Und wenn da nicht gespielt wird, dann kannst du einfach da ganz laut Sweet Caroline singen. Das würde mich freuen.
Das kommt bestimmt super an, da bin ich mir sicher.
Ich habe aber auch Feedback bekommen. Mannigfache Mensch, also ich bin kaum waschkörbeweise, ist wieder das Feedback reingeschlagen zu Andis Pyro-Ecke und ich habe sehr viel positives Feedback dazu bekommen. Vielleicht machen wir doch mal irgendwann einen Jingle. Soweit ich es am Fernseher sehen konnte gestern Abend, hätte ich aber in dieser Folge eh nichts darüber berichten können. Ich glaube, es gab keine Pyro. Aber vielleicht gibt es ja aus Rostock was zu berichten.
Nee, gab's nicht, wenn ich mich recht entsinne.
Nee, also.
Ja, also Andis Pyro-Ecke fällt heute aus. Vielleicht beim nächsten Mal wieder.
Ja, mal sehen. Ja, kommen wir aber zu einem anderen Thema, das diese Woche, sag ich mal, uns alle bei der Fortuna bewegt hat. Es gab den Deadline Day und es gab ja ein großes, man muss jetzt leider im Nachhinein sagen, Transfergerücht. Gut, es war nicht nur ein Gerücht, weil man hat ja aktiv da verhandelt. Es ging um den Spieler Simon Zoller, der von Fortuna verpflichtet werden sollte, vom VfL Bochum. Und ich glaube, schon am Mittwoch berichtete die Bild-Zeitung, dass der Transfer fix ist und alles sicher ist. Und Mittwochabend hat er auch den Medizincheck bei uns absolviert, aber der Aufsichtsrat gab sein Veto, wohl aus finanziellen Gründen, weil Ablöse hat der Spieler nicht gekostet, aber natürlich ein gewisses Gehalt, sodass Daniel Thun mit Klaus Allofs im Prinzip nochmal ausführlich mit dem Aufsichtsrat diskutieren musste, ob man diesen Transfer denn nun vielleicht doch umsetzen könne. Und da gab es dann Donnerstagabend, also einen Tag später, grünes Licht. Das Problem ist nur, der Spieler wollte nicht so lange warten, hatte ein vergleichbares Angebot vom FC St. Pauli und ist leider dorthin gewechselt. Und naja, also die ganze Nummer ist schon leider eine Blamage für die Fortuna. Das muss man doch, denke ich, ganz offen so sagen.
Ja, die Prozesse sind halt dann offenbar zu langsam, ne? Also prinzipiell zu sagen, dass der Verwaltungsrat, Entschuldigung, Aufsichtsrat ein Kontrollorgan ist, der nicht einfach nur abnickt, sondern sich auch Gedanken darüber macht, inwieweit das dann finanziell zu stemmen ist für den Verein, halte ich ja auch für sinnvoll und richtig. Da haben wir ja auf der Mitgliederversammlung vor einigen Jahren auch den Spielraum, den die Verantwortlichen aus der sportlichen Leitung haben, nochmal erhöht. Offenbar war der Zollertransfer dann trotzdem drüber. Und ja, wie gesagt, das Regulativ ist ja sinnvoll. Wenn die Prozesse allerdings dann so langsam sind, dass das bis in die Abendstunden oder bis 22 Uhr, schrieb man so, dauern würde, ja, da kann ich dann Herrn Zoller und seinem Berater auch verstehen, dass sie dann sagen, naja, bevor das hier gar nichts gibt und wir gerne wechseln wollen, dann machen wir das halt woanders hin. Also extremst ärgerlich und sicherlich auch mal nochmal erklärungsbedürftig, vielleicht auf der Mitgliederversammlung. Ja, und ich denke, Herr Zoller hätte uns ganz gut zu Gesicht gestanden.
Ja, sportlich sicherlich ein Stürmer mit einem leicht anderen Profil, der uns in der Offensive noch gut getan hätte. Und ja, du hast es ja gerade schon gesagt, also über die Prozesse muss man da wirklich mal nachdenken. Es geht jetzt nicht darum, weil das machen die Leute natürlich, wenn man da die online die Kommentare liest, da ist gleich immer Schaum vor dem Mund und die sind alle unfähig und müssen entlassen worden. Ich fand am besten irgendwo den Kommentar, den ich gelesen habe, die Aufsichtsräte mit ihren fetten Gehältern.
Ja, genau. Das, die machen sich richtig die Taschen voll.
Ja, also Gruß ans Ehrenamt. Aber nein, darum, wie du sagst, ne, kein Vorwurf an den Aufsichtsrat, dass er seiner Funktion nachkommt. Aber man muss doch einerseits fragen, wieso kann man diese Diskussion nicht schon am Anfang der Woche führen? Weil man muss sich da klar doch sein, dass da jederzeit kurz vor Schluss sich noch was ändern kann, wenn man da zu lange zögert. Und ich habe das Gefühl, man ist da ein bisschen zu naiv rangegangen. Die andere Sache, die mich aber in der Angelegenheit ein bisschen verwundert, wir haben Transfereinnahmen von über 5 Millionen. Drei für Fernandes Neto, ja. Zwei für Clara und ich glaube, ein bisschen haben wir auch für Peterson gekriegt. Und trotzdem haben wir überhaupt keinen finanziellen Spielraum. Also ich meine, diese 3 Millionen von Neto, die konnte man doch nicht einplanen.
Nein, oder? Wir haben ja auch so gut wie keine Ablöse gezahlt. Was haben wir denn bezahlt für Engelhardt und Vermeij?
Engelhardt.
Haben wir irgendwie, ich glaube, zusammen irgendwie 600.000,
meine nur ich, Engelhardt. Gelesen.
Nur Engelhardt. Oder nur Engelhardt. So, das heißt, da sind ja mindestens mal 4 Millionen Euro im Plus. Also
das verwundert schon sehr und das lässt mich dann so ein bisschen hinterfragen, ob die Finanzsituation vielleicht etwas weniger rosig ist, als sie uns immer dargestellt wird.
Vielleicht sollte mindestens einer dieser drei Menschen, die gerade einen Podcast aufnehmen, mal zum Mitgliederforum Finanzen gehen und überlegen, ob man da mal vielleicht ein paar zusätzliche Informationen einholt. Ich sag mal so, manche Menschen können da nicht hin, weil sie meinen, in Urlaub fahren zu müssen. Auch das ist natürlich schwierig. Aber ich gebe mal einen kleinen Spoiler. Ich werde wohl bei diesem Finanzforum dabei sein. Und dann kann ich in der darauffolgenden Folge ja vielleicht ein bisschen was dazu berichten.
Wann fahren wir eigentlich nach Rostock los, Andi? Sag mal kurz.
Ach so, warte, da fährst du, glaube ich, getrennt von mir.
Ach so, ja. Sehr getrennt.
So gleicht es sich dann doch vielleicht aus. Aber man muss ja auch sagen, es gab ja auch unerwarteten Geldsegen. Durch den Weiterverkauf unseres alten Bekannten Naray kam ja auch noch
mal
Geld.
Stimmt, da kam auch noch was rein, ja.
Und da fehlt jetzt wirklich so gerade ein bisschen die Transparenz, wo wir eigentlich da als Verein wirklich stehen und uns, was wir uns leisten können. Ne? Also.
Ja, wir haben ja auch noch teure Spieler von der Gehaltsliste bekommen. Also Kovnatski ist nicht mehr da, Hennings ist nicht mehr da. Ich glaube, Ampoma war auch nicht günstig. Und haben ja da, sage ich mal, mit Vermeij einen Spieler dazugehört im Sturm, der mit Sicherheit nicht so teuer war wie die genannten. Und ja, das verwundert dann schon. Und wenn dann doch der Tanaka-Transfer so wichtig dafür gewesen wäre, das heißt also, dass wir nicht defizitär handeln, wenn wir also nochmal 3 Millionen extra, also 8 Millionen einnehmen, nur dann passt das. Da stelle ich mich schon, also da kommen Fragen auf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich glaube, die Grundaussage war ja, dass zum einen natürlich die Corona-Zeit uns deutlich Geld gekostet hat und jetzt die etwas leer gelaufenen Kassen wieder aufgefüllt werden sollen. Und ich denke, ein Thema wird das wird die Preiserhöhung beim Arena-Mietvertrag sein, ja, die ja wohl nicht ganz unerheblich ist. Verdoppelung, glaube ich, stand da mal im Raum, was die Kosten angeht. Aber ich glaube, wir können da tatsächlich jetzt erstmal nur spekulieren. Das gibt kein gutes Gefühl aktuell, wenn man sieht, da kommt eine Menge Geld rein und irgendwie können wir nichts ausgeben. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir da ein paar Informationen und Antworten bekommen von Herrn Hovemann unter anderem, wenn wir dann Mitte September dieses Mitgliederforum Finanzen haben. Und da werde ich den Bleistift im Anschlag haben und mitschreiben und versuchen, uns dann in einer der nächsten Folgen zu updaten.
Und einen Hut mit einem Schild Presse darauf.
Podcast-Presse, das hat schon mal geklappt. Also.
Ja, genau. Dann können wir das machen. Ja, aber insgesamt, also ist natürlich schon ein bisschen peinlich gelaufen und natürlich doppelt ärgerlich, dass jetzt die Konkurrenz sich auch noch gestärkt hat, weil das nämlich genau die Art Spieler ist, die auch St. Pauli noch gefehlt hat und die kriegen halt jetzt all die Schulterklopfer dafür. Schade. Naja, dann würde ich aber sagen, dann kommen wir auch tatsächlich zum Spiel gegen den Karlsruher SC am letzten Freitag. Bekanntermaßen konnte Andi nicht teilnehmen. Und ich habe mir zumindest sagen lassen, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, Martin, es gab wohl bei der U-Bahn-Anreise doch einige Probleme. Ich weiß gar nicht, wir haben da nicht drüber gesprochen. Wie war das bei dir?
Ja, doch, tatsächlich. Ich war ja, sage ich mal so, auch erst 10, maximal 15 Minuten vor Anpfiff da, hatte eigentlich mehr Puffer eingeplant, bin um 5 am Hauptbahnhof mit der U-Bahn los, aber irgendwie zog sich das dann auf der Kaiserswerther Straße bis hin eigentlich zum Freilichtgratplatz, dass da mehrere Bahnen hintereinander standen und natürlich dann auch, sage ich mal, viel Unmut in der Bahn war. Dieses Ordnungspersonal an den einzelnen Halten scheuchte dann auch immer wieder die Leute von diesen Trittflächen, dass die Türen sich schließen, aber ich glaube, daran lag es jetzt nicht. Als wir dann am Arena-Bahnhof ankam, stapelten sich da auch die Leute vom zeitgleich stattfindenden Caravan-Salon oder wie das jetzt mittlerweile heißt, die Messe parallel. Also das war auch sehr, sehr voll. Da muss es wohl technische Probleme gegeben haben, weil es kam eine Durchsage, dass eine Bahn, die jetzt eingefahren sei, nicht weiterfahren könne und die darauffolgenden dann aber auch die Caravan-Besucher dann wieder in die Stadt fahren würden. Und das hat uns mal, sag ich schon, fast eine halbe Stunde gekostet. Oh. Und das zieht sich natürlich auf diesem relativ kurzen Stück. Und ja gut, man ist da leid geprüft, sage ich mal, bei den U-Bahn-Anreisen und Abreisen. Das ist ja nie wirklich richtig, richtig toll. Aber das war schon lang. Dafür war der Einlass dann aber fast leer, dass man dann zügig ins Stadion kam und dass dann auch wirklich nicht der Anpfiff verpasst wurde. Aber dadurch, dass dann ja auch nur ein Gleis dorthin führt und ist dann wohl eine defekte Bahn dann auch schnell der Showstopper für sowas.
Ja. Das ist ja auch bei der Abreise im Prinzip eine Angelegenheit, die ich zumindest seit Jahren nicht verstehe. Wieso ist die Abreise immer auf einen einzigen Bahnsteig begrenzt? Wieso kann man nicht parallel zwei Bahnsteige und zwei Bahnen zum Befüllen nutzen? Würde das nicht die Abreise deutlich schneller und effizienter gestalten? Also vielleicht gibt es da auch gute Gründe für, vielleicht klappt es von den Gleisen nicht, aber auch mit Blick auf die Europameisterschaft oder so, es wäre schon interessant, ob man die Anreisekonzepte da nochmal angeht oder so.
Vielleicht sollte jemand von euch mal zur Rheinbahn AG Jahreshauptversammlung gehen und dann dort diese Fragen stellen.
Ja, das macht der Andi dann auch.
Ja, ich bin Großaktionär dort. Nee, aber ich meine, es war doch auch zwischenzeitlich mal, also vor einigen Jahren mal anders. Und also da sind ja nun mal 4 Gleise verbaut. Also die werden sich ja schon irgendwas dabei gedacht haben, dass die den Bahnhof dort so gebaut haben, wie er ist. Aber ich meine mich auch zu erinnern, dass dieses An- und Abreisekonzept ja auch regelmäßig Thema auf den Mitgliederversammlungen war von der Fortuna und die Fortuna natürlich nur sehr begrenzt Einfluss darauf hat und immer sagt, ja, wir werden das mal mit der Rheinbahn weiter besprechen und im Auge behalten. Aber ja, es gibt außer neben der Tatsache, dass ich etwas entfernter von der Arena wohne, auch gute Gründe, die mit der Rheinbahn zu tun haben, warum ich mit dem Auto anreise üblicherweise.
Das ist ja auch immer das Interessante, dass dringend von der Anreise mit dem Auto immer abgeraten wird, wegen der Großveranstaltung Caravan Salon. Aber im Prinzip ist genau das Gegenteil der Fall. Die Anreise mit dem Auto war nämlich super easy, war überhaupt kein Problem, zumindest für mich. Und die Probleme waren eigentlich bei den öffentlichen Verkehrsmitteln und das ist häufiger so. Also immer dieser Hinweis, dass wegen des großen Andrangs doch unbedingt die Bahnen genommen werden sollten. Ich muss sagen, es ist bei uns am Stadion deutlich komfortabler, leider mit dem Auto anzureisen. Und das ist ja eigentlich nicht im Sinne der Sache, ne? Eigentlich wäre es ja gut, wenn man angenehm mit der Bahn an- und abreisen könne. Aber ich finde, das ist bei uns suboptimal.
Ja, gerade wir als Umweltschutz-Podcast, wir empfehlen anderen, die Wurst im Brötchen zu servieren, um die Pappschnipsel zu eliminieren. Und selber müssen wir mit dem Auto anreisen, weil sonst eine Katastrophe ist und man die Sorge hat, dass man nicht zu pünktlich im Stadion ist. Also, nee, genau. Das ist unzufriedenstellend, das ist kein gutes Wort. Ne? Unbefriedigend wäre das richtige Wort.
Das wäre ja das richtige Wort. Ja, Herzensangelegenheit. Aber Wurst ist doch ein super Stichwort, denn ich war früher als der Martin da und darum bin ich ganz alleine zum Schwenkgrill der Woche gegangen, um die Wurst der Woche dort zu essen.
Die Wurst der Woche.
Ja, die Wurst der Woche. Die habe ich diesmal zu mir genommen und first of all, sie war ganz hervorragend. Wirklich eine mal wieder sehr schmackhafte Wurst. Aber, das große Aber, die Brötchen waren falsch aufgeschnitten. Das also, welche Azubis waren denn da am Werk? Das Brötchen wird auf der Längsseite aufgeschnitten, nicht auf der kurzen. Und dadurch lag die Wurst falsch im Brötchen drin. Das bedeutet also, dass sie zu weiten Teilen links und rechts rausguckt und man in der Mitte einen riesigen Brötchenteil hat, den man aber so gar nicht im Prinzip nutzen kann. Also da hat der Aufschneider-Azubi definitiv noch Nachholbedarf gehabt. Das war ein dickes Minus und das zweite war tatsächlich, dass das Brötchen selbst ein bisschen gummiartig war. Also wirklich nicht mehr frisch, sondern wirklich 12 Stunden alt vom wahrscheinlich Vormittag oder frühen Morgen, sodass ich die Wurst dann leider abwerten musste, obwohl die Wurst selber wirklich hervorragend war. Aber so war es am Ende. Eine 3,5 von 5 Kartoffeln.
Hat es Freitagabend geregnet in Düsseldorf? Weil das ist natürlich auch mal so ein Faktor, wenn es so eine hohe Luftfeuchtigkeit hat und dann die Brötchen da in diesen Kisten sind, da werden sie ja auch gerne etwas gummiartig, oder war es trocken?
Guter Punkt. Abends war es trocken, aber tagsüber hat es ziemlich viel geregnet am Freitag. Ja?
Vielleicht hat es auch damit zu tun.
Ja, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich hier gesundheitlich so angeschlagen bin, wobei das Freitag schon losging. Naja. Ja, also das war auf jeden Fall die Wurst. Und das der Zweite, was mir nach der Wurst dann aufgefallen ist, dass wir hatten neulich schon mal ganz kurz, das glaube ich zumindest erwähnt, dass der Boden rausgerissen war in Teilen des Innenraums. Und wir hatten schon vermutet, dass es irgendwie mit den Umbaumaßnahmen zur Europameisterschaft zu tun hatte. Und Tatsache ist halt jetzt, da ist ein neuer Boden verlegt worden. Nicht überall im Innenraum der Arena, aber in, ja, ich sag mal, im Teil so hinter der Haupttribüne, da ein etwas dunklerer, grauer Boden, der ein bisschen glitzert. Fühlt sich halt noch sehr frisch an. Ja, und dann gab es noch ein kleines Update zum Toilettengate, wie wir es hier ja Hashtag so schön genannt haben. Die Schilder sind wieder rückgängig gemacht. Also das heißt, es ist wieder eine reine Herrentoilette. Und das ist natürlich nicht, was wir wollten. Das ist genau falsch. Wir wollten ja eigentlich, dass das jetzt offiziell zu einer Unisex-Toilette umgewandelt wird. Von daher nochmal das Plädoyer. Wir haben da ja schon Hintergrundinfos bekommen, dass da ja wohl auch der DFB und D-Live und die Europameisterschaft mit reinspielen könnten. Aber auf jeden Fall nochmal der kurze Hinweis von uns. Warum denn nicht?
Ja, das ist Stille, weil da fällt keinem was ein. Warum denn nicht?
Ja, ich kam an und musste auch tatsächlich auf Toilette. Da sah ich nur, es war wieder eindeutig eine Herrentoilette. Es befanden sich auch nur Herren auf dieser Toilette. Aber ich sag mal, mir wäre es egal, ne? Also von daher.
Ja, aber wenn du deine Kinder dabei hast, dann bist du froh.
Wir werden den Kampf ja, niemals definitiv. Aufgeben.
Also,
wir kämpfen für die Unisex-Toilette.
Ich wäre offen dafür, aber noch eine steile These, noch ein Versagen des Aufsichtsrates.
Klaus Allofs, nein, Klaus Allofs ist schuld. Das ist Klaus Allofs schuld.
Ja, oder Weber. Müssen
Köpfe rollen.
Ja, ja, der verdient seine 500.000 im Jahr und schafft es nicht mal, eine Unisex-Toilette zu erstellen. Was macht der eigentlich? Okay, das war Ironie. Für die Leute, denen Ironie fremd ist, das war Ironie.
Nur so als. Wir könnten ja in so einer Guerilla-Aktion beim nächsten Heimspiel, aber das dürfen wir jetzt natürlich dann nicht senden, könnten wir natürlich blaue Unisex-Toiletten-Aufkleber erstellen und die dann da hinkleben und mal gucken, wie lange das so bleibt.
Eine lustige Idee zumindest, ja.
Ja, aber das dürfen wir keinem sagen.
Nee, dürfen wir nicht. Ganz genau. Ja, aber kommen wir doch jetzt mal zum Sport. Kommen wir wirklich zum Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Ein Spiel, ich meine, wir müssen es jetzt, wir nehmen hier gerade Sonntag früh auf, wir müssen es jetzt nicht mehr spannend machen, dass die Fortuna letztendlich oder schlussendlich, wie Urs Meier immer gesagt hat, verdient mit 3:1 gewann. Und das, obwohl sie im Prinzip denselben Blödsinn wie gegen Paderborn machte, nämlich innerhalb der ersten 5 Minuten in Rückstand zu geraten. Sodass man schon dachte, okay, ist das jetzt unsere neue Angelegenheit hier bei Heimspielen. Und ja, rein personell musste Hoffmann ersetzt werden. Der war ja angeschlagen schon in Elversberg ausgewechselt worden. Und es schien ja dann doch etwas stärker oder schlimmer zu sein. Und gleichzeitig kam noch Cholis, unser griechischer Freund, für Ioa in die Startelf im Vergleich zum letzten Spiel. Und Florian Kastenmeier war erstmals Kapitän der Fortuna, weil er jetzt, das haben wir eben vielleicht noch vergessen, es wurde der Mannschaftsrat bestimmt und Florian Kastenmeier ist jetzt auch in den Mannschaftsrat aufgestiegen. Und jetzt offizieller Stellvertreter von André Hoffmann zusammen mit Marcel Sobotka.
Finde ich übrigens sehr interessant, dass der Mannschaftsrat durch den Trainer bestimmt wird. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das so ein basisdemokratischer Akt der Mannschaft ist, wer sie denn da vertritt. Ja, weiß ich nicht.
Nee, also,
ist
das
ja die Klassensprecherwahl, hätte ich jetzt gedacht.
Nein, nein, also im Fußball gibt es keine Demokratie.
Also, dass man den Kapitän bestimmt, verstehe ich ja. Aber dass der Mannschaftsrat dann auch noch extra, würdest du ja diejenigen, wenn man es böse sagt, diejenigen reinholen, die am wenigsten Widerworte geben. Und dann kannst du da schön durchregieren. Also.
Ja gut, aber dann wärst du halt ein schwacher Trainer. Ne? Also.
Das stimmt.
Nee, das ist aber, würde ich jetzt sagen, selten der Fall. Also Fußball ist definitiv keine basisdemokratische Angelegenheit. Ja, jetzt auf jeden Fall in der dritten Minute fiel dieses Tor, das 0-1 durch Schleusener. Letztendlich, ich glaube, es gab einmal vorher noch einen Angriff, den Gavory dann gerade noch zur Ecke klären konnte. Und aus dieser Ecke entsteht das Tor. Die wird kurz gespielt. Heise flankt dann den zweiten Pfosten, wo Bormut steht. Zusammen, glaube ich, mit Device in seinem Rücken, da bin ich mir nicht ganz sicher gerade. Und Kastenmeier kommt raus, kriegt den Ball aber nicht, sondern rasselt im Prinzip mit Bormut zusammen, räumt ihn noch ab, kann man so sagen. Der kann aber den Ball vorher in die Mitte zu Schleusener köpfen, der dann ins leere Tor vollstreckt. Also Pleiten, Pech und Pannen bei diesem Tor, das war ziemlich unclever. Und da hat also definitiv Kastenmeier ein paar Aktien mit drin gehabt, da war er übermotiviert und wir kennen den alten Spruch, wenn der Torwart rauskommt, dann muss er ihn haben. Ne?
Ja, wir haben uns da aber auch so ein bisschen übertölpeln lassen von der kurzen Ecke, fand ich. Also das konnte man in der Fernsehübertragung, fand ich dann ganz gut sehen, dass Kastenmeier noch die Anweisung gibt, dass man doch bitte die kurze Ecke in Empfang nehme und da ist dann einfach Unordnung in dem Moment. Ne? Das ist einfach, ja, nicht aufgepasst, nicht wach gewesen in den ersten Minuten und dann kann nämlich diese Flanke auch erst so schön völlig unbedrängt in den Strafraum reingeschlagen werden.
Genau und eigentlich wird das Tor dann wegen Abseits erst abgepfiffen von Schiedsrichter Frank Willenborg, Aber der VAR bestätigt dann, was man auch im Fernsehen sehen konnte, dass Bormuth bei seinem Kopfball nicht im Abseits war, beziehungsweise Bormuth nicht im Abseits war, als die Flanke von Heise gespielt wird. Und ja, ein korrektes Tor, eine Unaufmerksamkeit, wie schon gegen Paderborn, und der denkbar schlechteste Start für ein Heimspiel.
Ja, es war dann ja auch erst so eine gewisse Erleichterung, als das dann erst abgepfiffen wurde, aber als dann sich der Schiedsrichter auch so gar nicht bewegte und noch richtig zögerlich erst sich bewegte und dann noch ans Headset griff, da merkte man, der VAR schaltet sich ein und dann wurde das Tor gegeben und man wusste, ja, jetzt laufen wir tatsächlich doch wieder erstmal einem frühen Rückstand hinterher. Das war doch etwas ernüchternd, muss man wirklich sagen.
Genau, aber Fortuna hat vielleicht nur so 2-3 Minütchen gebraucht, um sich zu finden. Es gibt noch einen weiteren Angriff des KSCs dann in der Zeit, das ist dann in der 5. Minute. Da gibt es einen Weitschuss aus dem Rückraum, den Kastenmeier aber sicher hält. Und ja, danach ist Schluss mit dem KSC. Das kann man vielleicht schon so sagen an dieser Stelle. Denn ab dann übernimmt Fortuna das Kommando im Grunde wie in Elversberg, wo wir auch die ersten 5 Minuten, da haben wir kein Gegentor gekriegt, aber die ersten 5 Minuten hatten wir es nicht im Griff da. Da hatte Elversberg so ein paar wilde, wenn auch harmlose Angriffe. Und danach hatten wir es ja da eigentlich dann komplett übernommen. Und ich muss sagen, das war gegen Karlsruhe genauso. Ne? Fortuna hat im Prinzip weitergespielt, als lägen sie nicht in Rückstand. Und es kommt dann schon in der 8. Minute zu auch einer wirklich riesigen Chance. Da gibt es eine Flanke von rechts und Jung will diese klären, kommt aber nur noch leicht mit dem Fuß dran, sodass der Ball nur einen Meter sozusagen direkt vor die Füße von Chollis prallt, der dann aus 2-3 Metern vom Tor abzieht, aber Bormuth, der Ex-Fortuna Bormuth, erneut im Mittelpunkt des Geschehens, kann den Schuss dann noch zur Ecke klären. Das hätte tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon durchaus der Ausgleich sein können.
Ja, absolut. Und man merkte dann auch, dass da schnell wieder unsererseits Zug aufs Tor kam und Karlsruhe eigentlich nur noch reagierte ab dem Zeitpunkt. Ne?
Genau. Also Vermey köpft dann nochmal, ich glaube, die direkt da folgende Ecke aufs Tor und Reves legt den Ball über die Latte. Das war aber, glaube ich, da gab es einen Foul in der Mitte. Das wurde dann nicht gegeben. Beziehungsweise das Foul wurde gegeben. Und es dauert dann auch nur letztendlich eine Viertelstunde, bis die Fortuna zum Ausgleich kommt. Eine Szene, wo wir, glaube ich, Martin, im Stadion erstmal gedacht haben, ja, das war bestimmt ein Foul, das wird zurückgenommen.
Das habe ich auch am Fernsehen gedacht. Also ich wusste ja, dass es kein Foul ist, aber als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, oh fuck, das pfeifen wir ja ab. Also das war so die allererste Reaktion, weil normalerweise ja wirklich Spieler läuft von hinten auf den Abwehrspieler auf, wird sofort abgepfiffen. Ist eigentlich ganz klassische Situation, wo sofort abgepfiffen wird. Aber in diesem Falle nicht.
Nee, weil es auch einfach kein Foul war. Das sieht man ja dann im Fernsehen. Also man muss dazu sagen, Drewes, der Torhüter von Karlsruhe, passt flach auf Gondorf, der also mit dem Rücken im Prinzip dem Ball entgegenkommt. Und der macht einen leichten technischen Fehler, dass er ihm ja so einen halben Meter vom Fuß springt. Und Engelhardt riecht quasi den Braten, sprintet dazwischen, spitzelt den Ball Gondorf weg und ja, lässt ihn dann einfach stehen. Und weil Gondorf halt der letzte Mann war, steht er frei vom Torwart und vollstreckt, man muss sagen, eiskalt, ne? Also richtig, ja, abgezockt.
Ja. Das war wirklich eine super Szene von ihm. Also es war erstmal überraschend, wie sich Gondorf da letztendlich überlaufen lässt als gestandener Profifußballer. Aber das sprach dann wirklich ganz eindeutig für Engelhardt, wie er das abgezockt dann vollendete. Und dann war die frühe Führung von Karlsruhe auch schon wieder egalisiert.
Genau, Engelhardt hat im Prinzip nochmal bestätigt, auch schon gegen Elversberg war er sehr stark und setzte im Prinzip nahtlos seine gute oder sehr gute Leistung heute fort. Und ich glaube, es war auch einer der Gründe, warum das Spiel dann so gut lief, dass Fortuna dann doch relativ zeitig diesen Ausgleich eben gemacht hatte und dann eben alles auf Null stand. Karlsruhe war auf jeden Fall sichtlich beeindruckt von der Situation und dann startet die Fortuna im Prinzip so richtig so ein Powerplay. Da gibt es eine Szene, da flankt Klaus relativ flach auf Vermey. Da haben wir noch gedacht im Stadion, Martin, ja, warum schießt er nicht selber? Ne? Und ja. Da waren wir uns nicht sicher. Ja, sollte, hat er zwei Gedanken auf einmal gehabt und dann legt, versucht er den Ball erst zu verarbeiten und legt dann ab auf Johannessen. Und dessen Schuss aus, ja, ich glaube dann auch 11 Metern oder so, wird dann aber auch nochmal zur Ecke geblockt. Und das war im Prinzip so ein bisschen dann so diese Phase, in der Fortuna den Karlsruher SC kaum noch sogar aus dem eigenen Strafraum hat rauskommen lassen. Also fast wie beim Handball, ne? Also wirklich immer Flanke rein und rausgeköpft und so. Es kamen jetzt vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht die ganz großen Chancen raus, aber der Druck war halt tatsächlich enorm. Also das war schon sehr beeindruckend, muss man sagen.
Eine Frage habe ich noch an euch. Wie habt ihr den Rasen gesehen? Also im Fernsehen sah er wirklich schlimm aus. Da gab es auch echt ein paar Szenen. Ich erinnere mich an einen Ball, den Kastenmeier flach auf De Weis rausspielt, wo der Ball dann in so einem Rasenhubbel nochmal abprallt und De Weis deswegen auch ein paar Probleme hat, den Ball überhaupt unter Kontrolle zu bringen. Also im Fernsehen sah es wirklich nach einem wilden Acker aus. Hat sich das im Stadion auch so gezeigt oder konnte man das da noch nicht so sagen?
Also ich fand es jetzt eigentlich aus Zuschauersicht nicht besorgniserregend. Also man hat jetzt zum Beispiel aus Essen Schlimmeres gehört.
Schöne Grüße an meinen lieben Kollegen aus Essen. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem neuen Rollrasen.
Ja, ich glaube tatsächlich, das Wetter am Freitag hat es ja wirklich geschüttet wie aus Eimern tagsüber, hat da nicht Gutes bewirkt. Und generell letzte Woche war ja doch relativ, also ich weiß gar nicht, aber sehr viel Regen letzte Woche runtergekommen, ne? Also Dienstag hat es auf jeden Fall auch, Mittwoch hat es auch sehr viel geregnet. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das einer der Gründe war, dass der Rasen halt so schnell, gerade vom Freitagnachmittag, sich nicht wieder erholt hat und deshalb da einfach noch sehr viel Feuchtigkeit dort vor Ort war. Ja, aber also das Mittelfeld, oder ich möchte sogar sagen, das magische Dreieck bei uns im Mittelfeld, nämlich Engelhardt, Johannessen und Appelkamp, hat dann in dieser Phase wirklich ja gezeigt, was in ihm steckt, wie auch schon in Elversberg. Also die drei, obwohl sie ja alle noch wirklich sehr jung sind, haben da eine Ballsicherheit und auch teilweise eine Kreativität. Das, nochmal Grüße an Uwe Rösler, da lacht das Herz, wenn man denen beim Kicken zugucken darf, oder?
Also es war auf jeden Fall überzeugend, was wir während des Ballbesitzes gemacht haben und wie wir auch immer wieder in den Ballbesitz gelangt sind. Da war ja Karlsruhe teilweise gar nicht mehr dazwischen. Aber auch gerade, jetzt sage ich mal, die Doppelsechs aus Johannesson und Engelhardt, die haben das wirklich überzeugend gemacht. Also da waren richtig gute Absprachen, dass der gerade offensiv unterwegs war, von dem anderen, der sich dann defensiv orientierte, abgedeckt wurde, dass die zweckmäßig in den Bereich der Viererkette sich haben zurückfallen lassen, je nach Situation. Also das war wirklich an dem Spiel total überzeugend, was die beiden da gemacht haben. Dafür, dass die jetzt so kurz erst im Verein sind, so kurz erst in der Mannschaft und wie du ja schon sagtest, relativ jung sind. Also fand ich total überzeugend jetzt in dem Spiel gegen Karlsruhe. Auch eine gute Entscheidung, also die da beide aufzustellen.
Nee, absolut. Und dazu kam De Weis, der mir übrigens auch schon positiv mit seinem Aufbaupässen in Elversberg aufgefallen ist, der vor allem auch mehrere so schöne Diagonalbälle auf Klaus immer spielte. Also Spielverlagerung ist ja bei uns generell, ich sag mal, ein wichtiger Aspekt. Also auch das fand ich auf jeden Fall sehr positiv.
Machen wir doch weiter in der 25. Minute. Ich habe mir da aufgeschrieben, dass Chollis da erneut ein Tor machen könnte, wenn es etwas glücklicher passieren würde. De Weis hat die Chance, einen Eckball per Kopf weiterzuleiten und Chollis steht sehr, sehr, sehr frei, aber leider auch entsprechend überrascht vor dem Tor und hat dann nur noch irgendwie, ja, kriegt den Ball aufs Knie, hat keine Chance mehr, da richtig abzuschließen. Das Ding wäre, also wenn der den normal trifft, irgendwie in Richtung Fuß, dann ist das Ding drin. Ne? Dann steht es da 2-1.
Das Tor ist ja quasi leer, weil der Torwart ja noch in der Mitte steht und im Prinzip muss er den nur noch einschieben, aber wie du sagst, ne, die Reaktionszeit leider ein bisschen zu kurz.
Ja, und bei dieser Aktion, wo der Torwart dann sozusagen nicht in der richtigen Ecke steht, scheint er sich ganz schlimm verletzt zu haben, denn er muss kurz darauf behandelt werden. Und die Assoziation, die du hattest, Thorsten, die hatte auch ich. Nämlich, ja, das schien mir jetzt erstmal so, als ob der KSC ein bisschen Luft holen wollte. Ganz schlimm Fußaua, lass mal erstmal ein bisschen hier die Pause-Taste drücken. Der Trainer kann an der Auslinie auf die Mannschaft einwirken, kann sie nochmal neu justieren, um so dem doch echt extremen Druck der Fortuna ein bisschen entgegenzustehen. Also ich möchte mal behaupten, ich zweifle daran, dass sich der Herr Drewes in dieser Situation tatsächlich so verletzt hat, dass eine Behandlung erforderlich wäre.
Ja, das war ja auch das, was ich zu Martin im Stadion gesagt hatte. Ich glaube wirklich, dass das gerade nur vorgeschoben ist, damit die sich im Prinzip so eine Auszeit erkaufen können. Denn man muss wirklich sagen, Karlsruhe hat überhaupt keine Mittel mehr gefunden, die Fortuna aus dem Strafraum fernzuhalten. Und man kann das jetzt clever nennen, ne? Also es hat ihnen nicht wirklich was genützt. Wobei man sagen kann, dass tatsächlich nach dieser Aktion Karlsruhe zumindest ja dafür gesorgt hat, dass das Spiel nicht mehr so extrem um den Strafraum um ihren eigenen Strafraum herum passiert ist. Aber ja, das war schon ein bisschen auffällig, zumal der Torhüter auch danach überhaupt keine Probleme mehr hatte. Also das war
ja. Das ist eine sehr gute medizinische Abteilung. Vielleicht kann Martin da was zu sagen.
Genau.
Er sah nach einer ganz eingehenden Behandlung aus, aber es war auch wirklich auffällig, dass die ganze Mannschaft dann zur Trinkpause an die Seitenlinie eilte und dann von Christian Eichner doch nochmal sehr stark gestikulierend irgendwas mitgeteilt bekam. Und man muss ja auch sagen, dann kam es ja auch wieder erstmals zu Karlsruher Offensivaktionen, die dann auch mal so Richtung Fortunas Strafraum gingen und dann nicht mehr diese krasse Einschnürung am eigenen Strafraum von Karlsruhe stattfand. Ja.
Genau, es gab noch einen Schuss von Klaus, der so von der Ecke im Strafraum einfach mal richtig abzieht. Der Ball geht dann ganz knapp oben am Winkel vorbei, war aber echt ein guter Schuss. Und ja, ansonsten beruhigt es sich dann so um die 30. Minute herum. Da gibt es eine Situation, die ein bisschen relevant ist, nämlich da sieht Gavory einmal gelb wegen Haltens. Generell Gavory, jetzt sagen wir mal, nicht mit dem allerbesten Tag, also der hat ein bisschen defensiv auf seiner Seite zumindest da Probleme. Und er hat nämlich 2 Minuten später, foult er nämlich erneut Schleusener. Und da muss man sagen, hat auch Tune hinterher zugegeben, da hatten wir ein bisschen vielleicht Glück gehabt, dass da nicht Gelb-Rot gezogen wurde, denn es gibt definitiv Schiedsrichter, die das gemacht hätten.
Ja, er kommt da einfach zu spät. Ne? Also ich versuche mich dann ja immer in die Situation hineinzuversetzen, wie es denn wäre, wenn das der Gegner gewesen wäre, der das gemacht hätte. Ich glaube, ich hätte etwas echauffiert gerufen. Der hat schon gelb zum Beispiel, könnte mir da einfallen in so einer Situation. Ja, also da haben wir echt Glück. Gavory sieht den Schleusener, der da aus seinem Rücken angelaufen kommt, nicht und zieht ja voll durch zur Klärung des Balls und trifft Schleusener dann unter der Sohle. Also, heieiei, das ist wirklich nochmal gerade gut gegangen für uns.
Ja, und das war dann auch sicherlich der Grund, weshalb Gavory zur Halbzeit ausgetauscht wurde und Joa kam. Ansonsten gibt es nur noch eine Situation vor der Halbzeit, die vielleicht relevant war. Da verliert der KSC nämlich nochmal den Ball im Spielaufbau und da setzt Engelhardt Vermey ein, der dann im Prinzip, also beziehungsweise, ja, ich glaube, es ist erst Johannessen, der Engelhardt im Strafraum dann einsetzt, der legt rüber zu Vermey und der versucht den Ball dann am herauseilenden Torwart so ein bisschen vorbeizuspitzeln, gelingt ihm aber dann nicht so wirklich, aber auch das war sicherlich nochmal eine gefährlichere Szene. Insgesamt muss man sagen, hatte Karlsruhe schon verdammt viel Muscle, dass es nur 1-1 zur Halbzeit stand und allein die 2 Chancen von Cholles hätten mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt schon den Ausgleich verdient gehabt. Aber ja, also man hatte mit Sicherheit ein gutes Gefühl zu dem Zeitpunkt und ich hatte es dann ja schon gesagt, Ioa kam für Gavory und der hat nochmal richtig Schwung gebracht. Ja, also Ioas Einwechslung hat sich sehr bewährt und also so weit, dass ich vielleicht sogar drüber nachdenken würde, ihn in Rostock mal auf der Position starten zu lassen. Das hat mir sehr gut gefallen, ne? Gerade gegen so ein defensiv kompaktes Team wie Rostock.
Ja, ist natürlich aber schon eine sehr, sehr mutige Einwechslung, finde ich. Also Joa als Außenstürmer auf die Außenverteidigerposition zu setzen, ja, hat er schon ein paar Mal gespielt, hat er auch gut gespielt in der Vergangenheit. Aber hat mich, also ich sag mal, da hat Tune schon, ja, einen rausgehauen, möchte ich mal sagen, offensiv. Weil, ich meine, klar, wir haben das Spiel dominiert zu dem Zeitpunkt, aber es steht halt trotzdem nur 1-1. Ja? Und mit dem insgesamt sehr jungen und offensiv aufgestellten Mittelfeld dann auch noch so einen offensiven Außenverteidiger mit reinzuhauen, nicht schlecht. Ist ein Chapeau.
Ja, aber das gibt der Kader ja, aber gibt der Kader ja nicht her. Wir haben ja keinen anderen Linksverteidiger.
Nee, ist ja richtig. Wen willst du sonst nehmen? Da bin ich total bei dir. Also da hätten wir uns natürlich alle einen Linksverteidiger gewünscht in der Transferphase. Also muss man da natürlich entsprechend kreativ sein. Aber wie gesagt, es war für mich schon eine sehr, sehr offensive Option.
Ja, in der 47. Minute geht es dann auch gleich im Prinzip weiter wie in der ersten Halbzeit. Da flankt Cholles von links und Vermey kommt zum Kopfball. Köpft den Ball gut, aber Drewes hält wirklich mit einer sehr guten Parade den Ball und kann ihn noch zur Ecke klären. Das war die nächste gute Torchance, die Fortuna hatte. Und ich glaube, auf der Gegenseite gab es dann auch mal einen Kopfball von Kastenmeier, Kopfball von Franke auf Kastenmeier, den er aber fast volleyballartig dann so übers Tor pritscht. Das war mal so ein, ja, also das war halt mal eine Ecke und da war Karlsruhe halt mal vorne, aber man muss sagen, dass das war schon, auch wenn es beides Kopfbälle waren, das war eine deutlich kleinere Torchance als jetzt die von Vermey.
Ja, Kastenmeier geht doch, glaube ich, nur so auf Nummer sicher, dass er da überhaupt noch rangeht. Ich denke, Der wäre vom Prinzip her wahrscheinlich eh drüber gegangen. Ist in Ordnung, dass er in dem Moment, dass er dran geht. Aber ja, das war keine wahnsinnige brennende Situation.
Genau, und Ioa, den wir ja schon angesprochen hatten, der wird dann nochmal auf links von Johannessen eingesetzt. Das macht Johannessen generell, diese öffnenden Pässe und Seitenverlagerung, das macht er richtig gut. Wird dann nochmal eingesetzt, Ioa zieht nach innen, zieht dann auch ab und trifft nur die Latte leider. Das war ein sensationeller Weitschuss. Ich weiß gar nicht, ob der Torwart noch dran war oder nicht, aber... Nee. Ja, also die Torchancen häuften sich schon zu diesem Zeitpunkt und dann kam auch endlich das erlösende 2-1.
Martin, willst du uns erzählen, wie du es gesehen hast?
Ja, das kam dann quasi auch nochmal aus einer Aktion aus der linken Seite. Appelkamp passte quasi auf Cholles und ja, der zog dann nochmal so von der Strafraumecke Richtung Mitte und ja, schlenzte den Ball dann wirklich in einem super Schuss ins lange Eck und das war wirklich ein Wahnsinnstor. Ja, was wird das für eine Entfernung gewesen sein? 13, 14 Meter bestimmt.
Genau,
ne?
Genau, war nämlich im Strafraum.
Ja, also das kam auch wieder aus so einer Phase starken Druckes aufs Karlsruher Tor, auch mit der Voraktion durch Joa und ja, da war dann ganz klar, dass hier der Druck stark genug war und dann Cholles sich da super in einer Einzelaktion durchgesetzt hat. Das war wirklich ein tolles Tor von ihm.
Ja, und auf jeden Fall hochverdient dann auch die Führung schon zu diesem Zeitpunkt. Der Druck wurde immer größer und die Fortuna legt sofort sogar noch nach, im Prinzip nur 2 Minuten später und macht damit dann eigentlich auch den Sack zu. Vermey setzt auf rechts Zimmermann ein, der will flach in die Mitte, ich glaube, zu Klaus legen. Und Wanicek kommt aber in diese flache Flanke mit dem Fuß rein und spitzelt sie ins eigene Tor rein. Drewes, der Torwart, kann da auch nur noch hinterher gucken. Und dann steht es bereits nach 57 Minuten 3-1.
Ja, da konnte der Torwart wirklich gar nichts mehr machen. Er stand ja mittig und Wanicek hat das wirklich dann ins Eck reingesetzt. Und ja, dann war wirklich erstmal Ruhe im Karton, muss man wirklich sagen.
Genau, also Karlsruhe hatte sich ja vorher schon im Prinzip nicht mehr so richtig gewehrt, aber damit war ihm dann auch endgültig so der Zahn gezogen, das muss man schon sagen. Sie kommen dann zwar nochmal zu so einem Aufsetzerkopfball, den Zimmermann auch noch abfälscht. Ich glaube, in der 64. Minute ist das. Aber Kastenmeier kann da noch drauf reagieren, fängt den Ball erst mit einer Hand und hat ihn danach dann aber auch sicher. Das ist alles aber nicht wirklich gefährlich gewesen, muss man ernsthaft sagen. Im Gegenzug fängt Klaus aber schon wieder in der Szene am Strafraum der Karlsruher den Ball ab, spielt flach zu Engelhardt und dessen halbhohe Flanke, setzt Vermey so im Prinzip mit einem ganz niedrigen Kopfball am Tor, am kurzen Pfosten vorbei. Da haben wir uns im Stadion schon gefragt, ja, da fehlt ihm vielleicht so die Routine dem Vermey. Ich weiß, dass viele Leute ihn sehr positiv sehen. Ich persönlich finde, Vermey muss in seiner Entscheidungsfindung hier und da noch ein bisschen schneller werden. Also der kann schon was und die Kopfbälle, die er auch holt, gerade bei langen Bällen und so, das ist sehr wertvoll. Aber in solchen Situationen, ich sage jetzt mal, Ruven Hennings hätte wahrscheinlich den Ball mit der Hacke irgendwie reingemacht.
Ja, also da fehlt Vermey vielleicht einfach so ein bisschen die Gewöhnung an die zweite Liga. Man merkte, dass er in der einen oder anderen Situation einfach ein bisschen zu lange brauchte, zur zweckmäßigen Entscheidung zu kommen. Auch in der ersten Halbzeit, wo er selber hätte abschließen können, aber dann halt nochmal passte und dann halt der Moment einfach vorbei war. Jetzt hier auch. Gut, er ist jetzt ja auch sein viertes Zweitligaspiel gewesen. Da ist sicherlich noch eine Lernkurve dabei, aber man merkt, dass er da jetzt noch nicht so viel im Spiel stattfindet, wie jetzt vielleicht ein gestandenerer Zweitligastürmer wie Ginczek oder auch der genannte Hennings. Also das merkt man dann schon tatsächlich.
Finde ich persönlich auch. Aber was nicht ist, das kann ja auf jeden Fall auch noch werden. So ist es ja nicht. Es war jetzt auch erst sein, ich glaube, fünftes Zweitligaspiel am fünften Spieltag. Also so gesehen ist da sicherlich noch ein bisschen Raum. Ja, dann kommt in der 70. Minute noch Tanaka für Appelkamp. Zu dem Zeitpunkt passiert erstmal nicht so viel. Fortuna hat wirklich alles im Griff. Karlsruhe kommt zwar hier und da mal zu einem Schuss am Strafraum, aber so richtig gefährlich ist das ehrlicherweise alles nicht. Und als sich gerade so andeutet, dass Karlsruhe es vielleicht doch nochmal versuchen möchte, wechselt Thune dann dreifach. Dann kommt Oshino für Zimmermann, Jastremski für Cholis und Ginczek für Vermey. Alle positionstreu. Und im Prinzip beschäftigt dann Karlsruhe doch wieder ein bisschen mehr. Man muss sagen, insbesondere Jastremski war da doch dann bei der einen oder anderen Kontersituation nochmal sehr auffällig. Es gab da eine, da sind wir jetzt schon in der 86. Minute, wo er wirklich einmal komplett an der gesamten Abwehr der Karlsruhe im Prinzip vorbeidribbelt, will dann noch in die Mitte zu Ginczek legen, aber leider kann dann noch ein Karlsruher dazwischen gehen. Aber da hat er sein Tempo schon dann ein, zwei Mal ganz gut ausspielen können.
Ich habe da übrigens von Joachim Hebel, dem Sky-Kommentator, eine alternative Ausspracheweise gelernt, die ich hier nicht unter den Tisch fallen möchte, nämlich Jastrembinski.
Ja, Jastrembinski.
Und das hat er konsequent durchgezogen. Ja. Von der 84. bis zur, keine Ahnung, ich glaube 95., 96. Minute jedes Mal Dennis Jastrembinski. Und was ich auch sehr gut finde, und da oute ich mich jetzt vielleicht als jemand, der sich im Fußball nicht so gut auskennt, aber wenn man bei diesem Spieler sagt, ja, ist ja auch ein alter Bekannter, das finde ich ja auch ganz schön hochgegriffen. Also ja, der hat ein paar Spiele mal in der zweiten Liga gemacht, aber jetzt hinzugehen und zu sagen, das ist ja ein, und in der, ja, also für mich ist es jetzt kein alter Bekannter. Ne? Da würde ich andere Maßstäbe anlegen, aber Dennis Jastrembinski, ein alter Bekannter für uns Fußballkenner.
Also alte Bekannte sollte man ja auch korrekt ansprechen.
Genau. Ja, das ist mir hinterher auch ein bisschen aufgefallen. Also das mit dem Namen.
Dem guten alten Thomas zusammen podcasten ist ja auch schön.
Genau. Jastrembinski hat dann noch eine zweite Szene, wo er auf der linken Seite nochmal wirklich komplett davon sprintet. Und diesmal schafft er es, Ginczek in der Mitte den Ball zuzuspielen. Und der schießt ja im Prinzip so ein bisschen durch den Verteidiger verdeckt, schlänzt den Ball so auf die kurze Ecke. Der Torwart kann nur hinterher gucken, aber der Ball geht ganz knapp am linken Pfosten vorbei. Das hätte mich natürlich auch für Ginczek gefreut, wenn er da noch einen gemacht hätte. Auch 4-1 wäre in diesem Spiel nicht unverdient gewesen. Von daher, ja. Und ansonsten ist aber nicht mehr sehr viel passiert. Fortuna hat größtenteils da weitergemacht, wo sie in Elversberg aufgehört hatten. Und man muss jetzt sagen, gerade die letzten beiden Spiele waren enorm überzeugend. Das kann man schon festhalten, oder?
Ja, also das Spiel jetzt am Freitag war wirklich eins, das Spaß gemacht hat. Ne? Also klar, der frühe Rückstand war dann erstmal so ein kleiner Dämpfer, aber die Fortuna kam wahnsinnig schnell zurück. Ich fand, das hat Tune dann auf der Pressekonferenz dann auch gut zusammengefasst, dass wir wirklich druckvoll, dauerhaft durchgespielt haben. Und das war auch wirklich, dass es auch ansehnlicher Fußball war, ne? Dass die Bälle sicher durch die Stafetten liefen, dass es gut erarbeitete Chancen waren, sowohl über die Flanken als auch durchs Mittelfeld. Und das war schon echt überzeugend. Ich war ja in Elversberg jetzt nicht dabei, kenne das nur aus der Zusammenfassung, da sah das ähnlich aus. Aber dass wir das halt nicht nur gegen einen Aufsteiger, sondern auch gegen gestandenes Zweitligateam wie jetzt Karlsruhe, die man nicht unter, aber auch nicht überschätzen sollte, so bringen können, das war gut. Das war echt gut.
Ja, also das lässt auf jeden Fall für die Zukunft oder die nächsten Spiele definitiv hoffen. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Das heißt, um das an dieser Stelle schon mal zu sagen, nächstes Wochenende gibt es keinen Podcast. Ja, müsst ihr ganz stark bleiben. Da gibt es Länderspiele, da wird Deutschland erneut verlieren und weiter an Hansi Flick festhalten, weil man von ihm überzeugt ist. Aber das nur am Rande.
Hier habt ihr es zuerst gehört.
Ja, ist jetzt irgendwie auch keine radikale Vorhersage, wenn man sagt, naja, vielleicht verlieren wir gegen Frankreich. Aber man wird sehen, sodass wir erst in 2 Wochen das nächste Spiel mit der Fortuna bestreiten. Und auch das erwähnten wir heute schon beim FC Hansa Rostock, meiner Lieblingsauswärtsfahrt letzte Saison, wo ich mich in den Heimbereich in Rostock begab und auf sehr unsympathische Menschen traf. Diesmal habe ich mir eine Gäste-Stehplatzkarte, es gibt nur Stehplatzkarten für Gäste in Rostock, gesichert. Und ja, ich werde also alleine zu diesem Spiel übernächste Woche fahren und euch dann davon.
Weil der Martin keine Zeit hat. Geben wir's, sagen wir's, wie es ist.
Ja, es ist, wie es ist. Tatsächlich, alle 3 Tage des Wochenendes plus den Donnerstag davor sind bereits mit Terminen vollgepackt. Es ist allein meine Schuld.
Schauen wir vielleicht einmal ganz kurz auf den FC Hansa selbst. Jetzt seit Ende der letzten Saison schon von Alois Schwarz trainiert. Den kennen wir doch zu Genüge aus seinen Sandhausener Zeiten. Im Prinzip da immer ein Trainer, der mit hervorragendem Antifußball, nein,
Defensiv
defensiv
starkem
organisiert.
und mit Nadelstichen nach vorne setzenden Hurra-Fußball.
Genau, oder wie ich es diese Woche mal irgendwo formuliert gehört habe, jetzt nicht mit Blick auf ihn, sondern allgemein, seine Mannschaften beherrschen die dunklen Künste des Fußballs relativ gut. Das heißt,
Sehr schöne Formulierung, ja.
ne, genau, also das heißt, wir werden da auf einen ja, defensiven Gegner, ich meine, der Erfolg gibt ihm recht, ne? Das hat ja auch dann doch letztendlich den Klassenerhalt letzte Saison gesichert und Rostock ist relativ gut in die Saison gestartet. Spielt typischerweise im 3-5-2 in dieser Saison und ist eben, ja, das Übliche relativ gut organisiert. Bemerkenswerte Transfers diese Saison, den anderen Kinsombi-Brüder, den Christian, den holte man. David Kinsombi ging ja nach Paderborn. Ansonsten Sebastian Vassilades aus Bielefeld, Yannick Bachmann ebenfalls, wie Kinsombi aus Sandhausen gekommen. Da merkt man die Sandhausen-Connection von Alois Schwarz, genau wie Oliver Hüsing. Das so vielleicht die wichtigsten Transfers bei den Abgängen, also ich sag mal so der größte Name, der aber eben zuletzt nicht mehr so die Rolle gespielt hatte, ist sicherlich John Verhoek, der jetzt nach Osnabrück gegangen ist. Und ansonsten interessanterweise Lukas Fröde, der eigentlich auch Stammspieler war, und Ryan Malone, die jetzt aber zu Ingolstadt in die dritte Liga gegangen sind. Das heißt also, interessanterweise ist die Rostocker Mannschaft im Vergleich zur letzten Saison gar nicht so sehr verändert, aber man hat halt seinen Stil jetzt mit Alois Schwarz gefunden und da weiß man halt, da kommt eben wirklich defensive Kompaktheit auf einen zu, sodass das sicherlich in unserer Konstellation zuletzt mit diesem jungen Dreieck im Mittelfeld, dem jungen magischen Dreieck, eine spannende Herausforderung wird, glaube ich. Und da bin ich gespannt, wie sozusagen die Abgezocktheit der Alois Schwarz-Kicker mit der jungen, frenetischen Energie unserer Fortuna, wie das so zusammenpasst.
Ja, ich würde gerne noch einen Transfer bzw. eine Leihe ergänzen. Sie haben noch Jonas David vom HSV verpflichtet, ausgeliehen, Innenverteidiger. Fände ich gar nicht so schlecht, wenn der gegen uns spielen würde. Da habe ich ganz gute Erinnerungen an diesen jungen Mann, also zumindest aus Sicht von Fortuna Düsseldorf.
Ja, also ich glaube, er ist derzeit kein Stammspieler. Aber ja, warum nicht? Also auf jeden Fall, wenn man sich die Mannschaft anguckt, ist das jetzt eigentlich nicht zwingend gehobene Zweitligaklasse. Aber sie sind halt eben gut organisiert, stehen kompakt, unangenehm zu spielen. Das wird kein Spaß in Rostock, das kann man, glaube ich, sagen.
Ja, was ja heute noch aussteht am Zeitpunkt der Aufnahme, ist das Spiel gegen den HSV. Das wird bestimmt noch interessant, wie sich Rostock da so verkauft. Aber insgesamt, ja, wird das jetzt sicherlich eher auch ein schwierigeres Spiel, denke ich mal.
Aber mit der aktuellen Form unserer Mannschaft, ich denke, kann man trotz allem positiv in die Partie gehen. Und ja, wie gesagt, in 2 Wochen wissen wir dann ein bisschen mehr.
Ich liefere noch ganz kurz, wie üblich, die statistischen Daten dazu. Es gab 20 Spiele von der Fortuna gegen Hansa Rostock. 6 davon konnte Rostock gewinnen, 7-mal unentschieden. Und jetzt, wer mitgerechnet hat, es bleiben 7 Düsseldorfer Siege. Insofern spricht die Statistik leicht für uns. Mögen wir sie ausbauen in 14 Tagen.
Ja, und letzte Saison, da lief es ja doch ziemlich gut. Ne? Da, aber das war eben auch vor Alois Schwarz. Da war die Abwehr von Rostock noch offen wie ein Scheunentor. Und da haben wir ihnen ja auch 5 eingeschenkt. Ich glaube, es war auch Rowen Hennings letztes Pflichtspieltor für uns im Spiel gegen Rostock. Aber nagelt mich nicht drauf fest.
Ich werde das überprüfen und dich beim nächsten Mal dann entweder der Lüge bezichtigen oder dir nochmal für diese Information danken.
Nichts anderes hätte ich erwartet. Also von daher. Ja, und ich glaube, das war's für diese Woche. Martin, wie fandest du deine erste Teilnahme? Wie ist deine Analyse? Woran hat es gelegen?
Also rein technisch einwandfrei aufgestellt, ja, von der Vorbereitung auch sauber durchgeführt. Insgesamt habe ich jetzt wenig Kritikpunkte. Und zusammenfassend könnte ich sagen, es war ein großer Spaß, sage ich mal, unsere Offline-Fußballgespräche auch jetzt einfach mal online und veröffentlicht zu tun. Von daher vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, sehr gerne. War bestimmt auch nicht das letzte Mal. Dann sagen wir, denke ich, wir erinnern natürlich wie immer, folgt unseren Social-Media-Kanälen Gebrabbel Rot-Weiß oder Gebrabbel RW auf Instagram, Facebook, Twitter. X, was auch immer. Ja, und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Macht es gut bis dahin.
Genau, und nicht vergessen, 5 Sterne geben, Bewertungen schreiben, abonnieren, weiterempfehlen und schreibt uns in die Kommis, wenn ihr noch mehr Martin-Content haben wollt.
Oder auch nicht. Schreibt das
Oder auch nicht, das geht ja auch, genau. Also, ganz macht's genau. Gut, wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Tschüss.
Jo, tschüss. Ciao.